NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Der Schauspieler Peter Kurt ist mein Gast in dieser Stunde. Ich bin stets auf der Suche danach, wie man auf die konzentrierteste Weise die größtmögliche Wucht des Erzählens erreicht. Haben Sie mal gesagt, Peter Kurt? Und ich finde zumindest, dass man das sieht, wenn Sie spielen in Babylon Berlin, in Nebenan mit Daniel Brühl oder im Polizeiruf oder vor allem natürlich als Herbert in dem Film, in dem es um den an ALS erkrankten Boxer geht. Von den ganzen Theaterauftritten will ich jetzt gar nicht reden. Und Ihre Stimme ist auch unverwechselbar, jetzt gerade zu hören in der NDR-Hörspielproduktion Am Schlick. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Tag erstmal. Ich freue mich auch sehr.
Ich habe Sie ja gerade zitiert und habe gesagt, ich kann das nachvollziehen. Und ich habe mich gefragt, ob dann für Sie vielleicht auch das, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen, reine Sprechen eine besondere Freude möglicherweise auch ist, weil das ja pure Konzentration ist auf ein Instrument.
Ja, das ist die Richtung, also Hörspiel oder Bücher einlesen, wo man wirklich zurückfällt auf seine Stimme, wo man den Körper nicht mehr zur Beglaubigung nehmen kann. Das ist die anspruchsvollste Arbeit, die ein Schauspieler machen kann. Weil man sehr schnell in die eigene Kontrolle kommt und weil einem etwas, ich will nicht sagen genommen wird, aber fehlt. Und das versucht man dann wettzumachen, indem man andere Dinge dazu nehmen will, findet aber keine. Und da in der Konzentration zu bleiben, das ist sehr spannend. Aber auch mit das Interessanteste fast.
Welche Rolle spielt dann der Körper in der Situation?
Nach wie vor eine große Rolle. Bloß ich muss ja überlegen, ich kann es ja sozusagen nicht einsetzen.
Bevor wir gleich ein bisschen sprechen über Am Schlick, machen wir eine Reise in die 20er Jahre. Sie haben ja auch mitgespielt in den ersten beiden Staffeln von Babylon Berlin. Denken Sie gerne dran zurück?
Ja, natürlich. Sehr gerne sogar.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Asche zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Das bloße Haschen nach dem Wind, wer weiß es schon genau. Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du triffst nun deine Wahl und wirfst uns zwischen Glück und Qual. Doch kann ich dir verzeihen. Du bist dem Tod so nah und auf dein Blick so klar.
NDR Kultur à la carte, zu Asche zu Staub, der Titelsong der ersten beiden Staffeln von Babylon Berlin. Es hat ja dann sehr viel mehr gegeben, Peter Kurt. Haben Sie auch ein bisschen bedauert, dass Sie schon am Ende von Staffel 2 gestorben sind?
Ich glaube, da war ich nie nur alleine. Das ist natürlich, ist es dann ein Punkt, wo man sagt, ja, hätte man den Charakter weiterführen können oder nicht. Aber das ist so ein schöner Charakter, der hat so einen schönen Bogen. Wohin hätte die Reise gehen sollen? Ich denke, das ist genau so gut, wie es gewesen ist. Es hat eine Kraft gehabt, eine Konzentration. Und das ist im Bewusstsein der Leute, ist diese Rolle auch geblieben. Ich werde nach wie vor darauf angesprochen. Ich finde es genau richtig so.
Viele haben ja geschrieben dann danach, das sei ihr internationaler Durchbruch gewesen. Ich meine, Sie haben ja vorher schon unglaublich viel gearbeitet, auch großartige Rollen gespielt. Was für eine Rolle spielt denn das für Sie so in Ihrer Berufsbiografie? Kann man das sagen?
Nee, es wird ja sehr viel geschrieben, wenn der Tag lang ist. Es muss ja auch was geschrieben werden und es muss ja auch was aufs Papier. Damit habe ich nicht viel zu tun. Ganz Unrecht haben sie natürlich nicht, überhaupt nicht. Dadurch sind sehr viele schöne Arbeiten entstanden. Ich habe in Südafrika gedreht, ich habe in Moskau gedreht, ich habe jetzt letztes Jahr gerade mit den Dänen gedreht und jetzt mit den Österreichern, wenn man das als Ausland nehmen will. Nein, es sind viele schöne Arbeiten dadurch entstanden. Und man staunt ja wirklich drüber, was für eine Aufmerksamkeit Babylon Berlin, egal in welches Land ich komme, geschaffen hat.
Mit der Hörspielproduktion Am Schlick, die ersten beiden Folgen waren im Radio schon zu hören, am kommenden Wochenende kommt dann Teil 3. Abgesehen davon ist natürlich alles auch in der ARD-Audiothek jetzt schon zu hören. Kehren Sie ja in gewisser Weise zu den Wurzeln zurück. Also Sie sind in Mecklenburg-Vorpommern in Goldberg bei Güstrow geboren, haben dann in Rostock studiert und das Hörspiel spielt jetzt im Hafenmilieu in Mecklenburg-Vorpommern. Hilft das dann auch oder ist man dann sofort auch in so einer ganz bestimmten Welt, Bilderwelt?
Also erstmal helfen natürlich. Es ist immer sinnvoll, wenn man etwas versteht, wenn man irgendwo an ein Thema andocken kann. Ob das jetzt zwingend notwendig ist, immer, ob es nicht die Möglichkeit gibt, sich durch Vorbereitung dort einzuarbeiten. Oder weil man ist ein Mensch, man ist eine Person, man gibt jemandem die Stimme. Und diese Geschichte, die dort ist, ist eine Geschichte, die sinnlich zu verstehen ist. Aber es ist richtig, ich komme aus der Ecke. Ich konnte der Stimme einen gewissen Schlag geben, die typisch ist für dort und so.
Es spielt ja im Hier und Jetzt, aber die Wende spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Dreh- und Angelpunkt ist Am Schlick, so diese Kneipe. Ausgangspunkt ist der Tod eines vorher ja offensichtlich allgewaltigen Gewerkschaftsbosses. Und dann kommt die Figur, die Sie spielen, Sascha Lüttich, plötzlich in die Situation, sich um dessen Nachfolge zu bewerben. Weil er schon seit vielen Jahren da auch so, ich sag mal so, sein Ding macht und durch die Kandidatur eines anderen Kandidaten jetzt plötzlich fürchten muss, dass so, wie er bisher gelebt und Geschäfte gemacht hat, dann vielleicht nicht mehr funktioniert. Wie ist dann der Weg für Sie zu so einer Figur? Sie haben ja gerade schon gesagt, der kann man ein gewisses Lokalkolorit mitgeben.
Also was heißt Weg? Also was meinen Sie damit in der Vorbereitung jetzt?
Genau, also ist das etwas, wo Sie dann direkt schon sagen, ah, das ist ein Typ, der ist für mich so und so? Oder ist das dann etwas, was in erster Linie dann auch im Hörspielstudio noch entsteht?
Nee, das ist ein Prozess, der nie abgeschlossen wird, bis das gesprochene Wort da ist. Bis es ausgesprochen wird, konserviert wurde, dann kann man nichts mehr machen. Aber das ist ein sehr progressiver Weg. Erstmal gibt es eine Vorbereitung, dann fängt man an zu recherchieren, dann fängt man natürlich an zu trainieren auch. Und der nächste Schritt ist, man trifft auf die Regisseurin, die ich schon kannte, aber auf Kollegen, die man noch nicht kannte und auf Kollegen, die man kennt, auf eine neue Situation. Und darauf muss man sich einstellen, dann fängt die Arbeit wieder von neuem an sozusagen.
Können Sie sagen, was Sie an der Geschichte mochten? Also Sie haben ja viel gedreht und sich viel beschäftigt, auch mit Geschichten, die ja mit ostdeutscher Geschichte zu tun haben, mit der Wende, mit dem mehr oder weniger gelungenen Zusammenwachsen.
Ja, diese Geschichte ist ja eine fiktive Geschichte, aber sie hat doch sehr mit der Realität zu tun. Mein Bruder zum Beispiel, der und meine Mutter, die leben noch in Mecklenburg. Wenn ich dorthin fahre, was ich dort mitbekomme, die Kluft zwischen den neuen Bundesstaaten und den alten Bundesstaaten, die ist natürlich nach wie vor da. Es gibt Annäherung, aber in welcher Form? Ist sie gut, ist sie nicht gut? Der Groll, der in diesem Gebiet, in diesem Norden herrscht, wie wird denn der aufgefangen? Wo wird denn der aufgefangen? Wo ist denn die Politik? Also ich meine, das ist ja so. Und damit hat dieses Hörspiel sehr, sehr viel zu tun, diese Fragen zu stellen. Wie habe ich mich in die neue Zeit versucht hinein? Also wie habe ich versucht, hineinzukommen? Welche Grenzen musste ich überschreiten, um welche Dinge zu erreichen? Und das fand ich sehr spannend.
Die Macher dieses Hörspiels haben ja gesagt, sie wollten mal eine neue Perspektive zeigen. Und ich finde, das ist schon auch gelungen. Also aus dieser Opferperspektive raus, sondern auch deutlich machen, dass es eben Menschen gibt, die da ihren eigenen Weg jetzt ob mehr oder weniger legal gehen oder gefunden haben. Jetzt bin ich schon wieder beim Thema Weg.
Naja, nee, das ist auch genau das, was ich ja meine, dass das sehr realitätsgenau dann doch ist.
Haben Sie Bjarne Mädel jetzt zum ersten Mal getroffen?
Nein, ich war in seinem ersten Film, wir haben schon ein paar Mal gedreht.
Das heißt, darauf haben Sie sich dann auch besonders gefreut?
Ja, also das fand ich, habe ich mich sehr, sehr gefreut.
Er spielt ja Ihren Kumpel Enno und es gibt auch so einen kurzen Werbeclip und ich fühlte mich fast einen Moment an die Werbung für eine berühmte Biermarke erinnert im Norden, wie Sie beiden sich da so die Sätze zuwerfen.
Finde ich gut, nehme ich.
Alles gesagt.
Ja.
Dann machen wir jetzt Musik.
Jawohl.
Und zwar ein Wunsch von Ihnen, Martin Fröst. Wollen wir erst kurz reinhören und Sie erzählen mir danach, was Sie damit verbinden?
Das machen wir.
Ancient Suite für Mädchenchor und Klarinette mit Martin Fröst. Ein Wunsch von Ihnen, Peter Kurt.
Eigentlich ist es ein Stellvertreter.
Ein Stellvertreter?
Ja, eigentlich ist es ein Stellvertreter. Das ist einer der letzteren, neueren Klarinettenvirtuosen, an die ich mich angenähert habe ein bisschen. Es gab einen Mr. Ackerbilk. Mhm. Und damals, ja, was ist es, 60er, 70er ist das gewesen. Und der hat dann sozusagen mit seiner Klarinette die Singstimme übernommen und hat sozusagen, ja. Und ich hatte eine Platte, oder meine Eltern hatten eine Platte von ihm und ich mochte das sehr. Und deswegen habe ich angefangen, Klarinette zu lernen. Und jetzt wollte ich aber nicht mit Mr. Ackerbilk, das ist dann auch eine besondere Richtung.
So ein bisschen weichgespülter, oder?
Ja, ja. Und der ist dann irgendwann gestorben vor 10, 15 Jahren. Und da habe ich mich wieder dran erinnert und habe im Netz gesucht und habe die Platte gefunden. Als habe ich mir runtergeladen. Und der ist jetzt immer mein Retter sozusagen.
In welchen Situationen
rettet der Sie? Meistens ist es, wenn es auf dem Flughafen, ich warte darauf oder es geht rein und die Leute haben den Eindruck oder die Befürchtung, der Platz, den sie haben, ist vielleicht doch besetzt und es geht ein wenig hektischer zu dort. Oder man sitzt und ich sitze gerne am Gang, bin ein Fluchttierchen und dann kriegt man so die Kofferecke so ins Ohr geschoben und da setze ich mir dann meinen Kopfhörer auf und dann gibt es dann Mr. Ackerbilk und dann komme ich runter und mache die Augen zu und dann bin ich schon eigentlich schon wieder weg.
Was macht denn Ihre eigene Klarinette? Haben Sie damit dann schon vor Jahrzehnten aufgehört oder gibt es sie noch?
Ja, in der letzten Zeit bin ich wirklich stiefmütterlich mit ihr umgegangen. Aber die eigene Klarinette hatte auf dem Theater einige Einsätze schon. Zum Beispiel hatte ich es, wir haben König Lear gemacht in Leipzig. Da war ich dann nahe. Und da habe ich sie eingesetzt, habe ich Free Jazz gemacht und alle Kollegen genervt und das Publikum auch zum Beispiel. Also deshalb sage ich, es ist ein Einsatz, ein Benutzen, um etwas darzustellen.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben das Publikum genervt. Das ist aber etwas, was Sie manchmal auch ganz gerne machen. Also Sie wollen ja nicht immer unbedingt für das, was Sie tun, auch geliebt werden. Habe ich gelesen, aber vielleicht hat das auch wieder nur irgendjemand geschrieben.
Naja, ich sagen wir mal so, ich fordere das Publikum sehr gern, weil ein gefordertes Publikum ist ein aktiveres Publikum als eins, das etwas vorgespielt bekommt und man kann es sich schön anschauen.
Ich meine, wenn jemand im Kino einschläft, das können Sie nicht sehen, aber im Theater natürlich durchaus. Was machen Sie dann, wenn Sie das sehen, dass beispielsweise der Herr, die Dame in Reihe 5 die Augen zumacht?
Bei mir schläft niemand. Das war jetzt ein Witz.
Ach, wirklich?
Ja. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal gesehen habe, dass jemand eingeschlafen ist. Mit Sicherheit. Wenn jemand richtig müde ist.
War das dann für Sie auch eine Sternstunde des Theaters? Ich meine, es ist ja wirklich schon viele Jahre her, dass Sie als Lilium in Hamburg auf der Bühne standen. Das war ein Skandal damals, die Inszenierung von Michael Thalheimer. Und dieser Ruf von Klaus von Dohnanyi ist ja legendär. Das ist ein anständiges Stück, das kann man auch anständig spielen.
Und er hat uns damit einen richtig schönen, guten Gefallen getan. Aber das ist genau das, was ich auch meine. Der Herr von Dohnanyi ist nach Hause gegangen und hat diesen Abend nicht vergessen. Und dass es einen gestandenen, lebenserfahrenen Menschen an einem Ort, erstmal, dass es einen Ort gibt, wo das möglich ist, finde ich schon grandios. Und dass ein Herr, und ich meine ja wirklich, wir befinden uns in Hamburg, sich genötigt fühlt, zu reagieren, dann habe ich schon alles, dann habe ich jemand, der reagiert, da habe ich einen Partner da unten. Und das ist Leben. Da setzen wir uns auseinander. Und das ist das, was Theater vermag. Das kann kein Film, das kann kein Kino, kann auch kein Hörspiel, weil die direkte Reaktion ja gar nicht möglich ist, also schon technisch einfach nicht. Und das war Weil es ging ja auch noch weiter. Der Herr von Donani war ja nicht der Einzige, der reagiert hat, so als einzelner Zwischenruf, sondern es war ja ein Tumult. Der Abend teilte sich in die eine Hälfte der, die sagen, das wollen wir nicht sehen, Hilfe um Gottes Willen, was mutet ihr mir zu? Und die anderen haben gesagt, geht doch nach Hause, wir wollen das sehen, genau das wollen wir sehen. Das ist doch Theater. Und die anderen sagen, nee, wir wollen aber das andere Theater sehen. Und da heißt, das ist es ja dann schon. Und manchmal, ja, sitzen die falschen Leute im falschen Stück. Und dann wird es spannend, dann finde ich es lustig und gut und hervorragend.
Sie machen ja jetzt deutlich weniger Theater. Fehlt Ihnen dann sowas auch, also so diese direkte Interaktion?
Das werde ich jetzt im Moment gerade sehr oft gefragt. Es geht um spannende Projekte. Und wenn ich das auf dem Ort, in dem ich jetzt im Moment vorrangig arbeite, wenn ich das dort nicht finden würde, würde ich mir wieder andere Orte suchen. Das Fatale und das Blöde daran ist, dass sie unterschiedlich planen, die verschiedenen Orte. Also das Theater kommt wesentlich vorher. Ich werde 2 Jahre vorher gefragt, wollen wir das machen an dem und dem? Wo ich dann sage, ich habe doch keine Ahnung, wo ich da bin. Und beim Film kann es passieren, dass die dann 2 Monate vorher anrufen, Mensch, jetzt haben wir das Geld, jetzt können wir loslegen und wir legen los. Hast du Zeit? Hast du Lust?
Thank you.
Oblivion von Astor Piazzolla hier mit Gidon Kremer und seiner Kremerata Baltica. Peter Kurz, Sie haben gerade sehr anschaulich erzählt von Lilium und dem Theaterskandal, der ja nun schon lange zurückliegt, aber an den, glaube ich, sich immer noch sehr, sehr viele Menschen auch erinnern können. Hat es für Sie aus der umgekehrten Perspektive, also aus der Zuschauerperspektive, auch mal so ein Theaterereignis gegeben, wo Sie gesagt haben, wow, ja, das ist das, was mich jetzt aufregt?
Der Castorf kam für mich genau zur richtigen Zeit. Ich war Ende 20, hatte schon Theater gemacht, war schon im zweiten Theater. Ich war in Chemnitz und kannte Inszenierungen von Castorf noch nicht. Und er hatte dort gearbeitet. Es lief ein Stück in Ibsen, ja, Volksfeind. Und da saß ich da und dachte, was ist das? Das ist das, was du machen willst. Deshalb bist du ans Theater gegangen. Nicht wegen dem ganzen Zeug, was du vorher gemacht hast, sondern das ist es. Ich habe leider nie mit ihm zusammengearbeitet.
Das wollte ich gerade sagen, ich kann mich nicht erinnern.
Es hätte jetzt, wann war denn das? Wann bin ich denn da aus Stuttgart raus? Da haben wir uns gesagt, Mensch, komm, lass uns doch mal. Und da ist, glaube ich, Babylon Berlin dazwischen gekommen.
Sie haben in Chemnitz gespielt, in Stendal gespielt, in Leipzig gespielt. Das so in den, ich sag's mal ganz grob, ersten Jahren studiert haben Sie in Rostock. Jetzt noch mal ein Stück zurückgetreten. Warum haben Sie denn überhaupt damals als ganz junger Mensch gesagt, das ist das, was ich machen möchte?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Wirklich nicht?
Naja, es gab schon so Dinge. Ich bin ein absoluter Quereinsteiger. In unserer Familie ist, außer dass der Großvater, was dann auch immer erzählt wird, ein sehr begnadeter Chorsänger gewesen ist, war da nicht viel los, jetzt mit irgendwie sich an irgendwelchen Punkten.
Ihr Vater war Tierarzt?
Der war Tierarzt, jawohl. Meine Mutter, die lebt noch, ist Kunsthandtaschenmeisterin, hieß das damals so schön. Heute würde es heißen Ledertaschendesignerin. War eine der wenigen in der DDR, die sowas gemacht haben.
Haben Sie eine Tasche, die Ihre Mutter für Sie gemacht hat?
Nicht zu Hause, nee.
Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, warum Sie denn dann unbedingt, oder vielleicht wollten Sie gar nicht unbedingt Schauspieler werden, war es ein Zufall?
Es gibt eine schöne Geschichte. Ich war bei der Armee und die haben eine Armee-Rundschau gehabt. Das war ein Magazin, also wie das alte Magazin, das es ja heute auch noch gibt. Dieses Format auch Hochglanz. Armee hatte Geld damals. Und da hat Leipzig inseriert, wir suchen Schauspieler oder Schauspielschüler. Bewerbt euch doch. Und damit hat es angefangen. Aber Goldberg, damals war das ein 9000 Seelen Kleinstadt, hatte ein Kino. Und ich, Sonntag 14.30 Uhr, ob es geschneit hat oder ob die Sonne schien, ich war in diesem Kino und habe Oliver Hardy, Stan Laurel gesehen. Die 20 Minuten haben die drei Stück hintereinander gebracht, zum Beispiel. Oder 20.000 Meilen unter Meeresspiegel, also lauter so. Kindtop richtig. Das hat mich immer fasziniert.
Also insofern könnte man ja sagen, absolut folgerichtig, dass Sie heute vor allem Film machen, aber trotzdem war es dann ja erstmal die Bühne.
Ja. Weil? Ja, wie es manchmal so kommt. Und das ist ja auch ein Geschäft, wo man irgendwie reinkommen muss, wo man irgendwie gut. Das Theater hat mich fasziniert, hat mich auch gepackt, aber ich hatte immer irgendwie so, du möchtest an den anderen Ort, möchtest du auch nochmal irgendwo hin, ist irgendwo da sein.
Was war dann da der erste wichtige Film für Sie?
Oh Gott, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Kommen wir nachher sicher auch nochmal drauf. Schmidtke.
Vielleicht sagen Sie, was dieser Film Ihnen bedeutet, Schmidtke?
Naja, Schmidtke war ein Diplomfilm von Stepan Altrichter, ein für mich junger Mann. Und der hat sein halbes Leben in der Tschechei, ist er groß geworden und hat dann sein Abitur hier bei uns in Deutschland gemacht, weil der Vater Dirigent ist. Und dieser junge Mensch hat in Potsdam studiert und hat mich gefragt, ja, ich habe hier was. Und ich glaube, das war das, ja, so. Und in dieser Rolle sah ich mich auch, absolut. Ich habe sie für kein Geld der Welt gemacht, über 30 Tage. Vielleicht hängt mein Herz deshalb so daran. Es kommen natürlich die ausschlaggebenden ich will nicht sagen wichtigeren Sachen, aber also sagen wir mal, wenn wir die Höhe von Lilium nehmen, wo man etwas erreicht mit einem Publikum, was man vorher noch nie erreicht hatte, dann sind wir bei Herbert, bei dem ALS-kranken Boxer. Oder? Diese Geschichte zu erzählen ist... Danach ist es schwierig, sozusagen wieder was Adäquates zu finden.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber Schmidtke war auch so interessant, das erste Mal auch mit den tschechischen Kollegen zusammengearbeitet. Und der Johannes Rapka hat eine wunderschöne Musik dazu gemacht. Fand ich außergewöhnlich. Sie hatten gerade gefragt, den Film habe ich gar nicht gesehen. Ja, in Deutschland ist der auch, hatte der, glaube ich, mal eine Vorführung hier in Berlin, irgendwo in einem kleinen Kino. Der ist hier gar nicht in Verleih gekommen, ist gar nicht in die Kinos gekommen. Im Gegensatz zu bei den Tschechen drüben hat der alles an Preisen abgeräumt und die Tschechen lieben den. Ich arbeite jetzt gerade mit der Agnieszka Holland an einem Kafka-Kinofilm, wo ich den Vater spiele, den Hermann. Und ich habe dort ein Lokal, das U Parlamento, wo es den besten Svitschkova gibt. Das ist fast die Nationalspeise. Das ist so eine Sahnesoße mit Rindfleisch und Knödeln. Und das ist total klasse. Da wurde ich angesprochen in dieser Kneipe, wo dann auch so die alten intellektuellen Tschechen dann noch so sitzen, neben den Touristen, die natürlich, das ist ein super Konglomerat dort. Da wurde ich angesprochen auf Schmidtke.
Jetzt müssen Sie uns aber, Peter Kurt, weil ich nehme mal an, ich bin ja nicht alleine mit dieser Erfahrung, dass ich ihn nicht gesehen habe. Also was war denn diese ganz besondere Erfahrung für Sie, die Sie bei diesem Filmprojekt hatten, wofür Sie, sagten Sie ja auch schon, eigentlich überhaupt gar kein Geld bekommen haben?
Es ging um einen Charakter, der das erste Windrad mitentwickelt hat und in der Forschung war und ganz angesehener Ingenieur auch. Der natürlich von der Zeit überrannt wird. Jetzt werden andere Windräder gebaut. Und die schicken ihn hinter die Grenze in den tschechischen Teil vom Erzgebirge. Und da steht noch eins seiner alten Windräder und das Ding ist kaputt und er soll das reparieren. Und das ist eine Don Quixote-Geschichte. Und die kam für mich damals in dem Alter, in dem ich war, genau richtig. Also die Probleme, die er hatte, da fing ich gerade an, mich mit mir zu beschäftigen. So, du wirst jetzt ein bisschen älter schon. Was tust du denn? Wie verhältst du dich denn in der Zeit, in der du gerade lebst? Und das ist für einen Schauspieler ist das sowieso das eines der größten, ich will gar nicht sagen Probleme, sondern wir sind ja dem Zeitgeschmack unterworfen. Unterworfen klingt auch schon wieder ein bisschen negativ, meine ich gar nicht so. Aber wo ich immer gesagt habe, ich bin überhaupt nicht gläubig, aber was sagt man statt lieber Gott? Das ist eine Frage, ne? Also lass mir die Kraft geben oder zu erkennen, wann ich etwas ändern muss. anders gesagt, wenn ich auf etwas bestehe, was für mich funktioniert hat, dann habe ich schon verloren. Dann werde ich uninteressant und für die nächsten Generationen, und die können sich das dann noch angucken und sagen, ach, damals haben die das so und so gemacht. Also wie bewege ich mich mit meinem Alter jetzt heute in dieser Zeit, ohne etwas hinterherzulaufen, sondern dem gerecht, was ich erfahren habe mit meiner Erfahrung, offen sein, also die Diskussion mit dem aufzunehmen, was jetzt gerade da ist. Also interessant zu bleiben, in der Diskussion zu bleiben.
Sind dann Clemens Mayer und Thomas Stuber, mit denen Sie ja sehr viel gemacht haben, auch in den letzten Jahren, für Sie wichtige Partner gewesen in dieser Phase auch? Weil die beiden haben ja auch quasi das Drehbuch geschrieben für Herbert, den Film, den Sie gerade schon erwähnt haben, der, weiß ich nicht, korrigieren Sie mich, aber schon ja so Ihr größter ist. Also es ist
ja.
Wirklich, dafür haben Sie ja auch die Goldene Lola bekommen, für die Darstellung dieses Ex-Boxers, der dann eben an ALS erkrankt und am Ende nicht mal mehr sprechen kann. Waren das für Sie dann die wichtigen Partner?
Das ist die fruchtbarste Begegnung mit den beiden, weil genau all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, oder das machen ja alle beide. Also es werden Geschichten von früher erzählt, die heute reinragen. Also Geschichten von heute. Also der Bogen wird immer gespannt. Also wo komme ich denn her und warum tue ich heute das? Und das ist dann nicht nur ein Abbild, sondern das ist dann wirklich eine Geschichte, eine Historie. Das ist ein Leben, es ist ein Bogen, es ist, ich glaube, spannender kann man sich dann nicht auseinandersetzen. Also ich kenne es nicht, noch nicht vielleicht.
Ist das für Sie dann ja offensichtlich auch der Grund in den vielen Projekten, und das trifft ja jetzt auch auf Am Schlick zu, immer wieder auch in Ihre eigene Herkunft, also in die ostdeutsche Geschichte, in die Wendezeit zurückzugucken?
Ich glaube, das ist meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Also so sehe ich das ja auch. Ich begegne jetzt sehr vielen jungen und jüngsten Kollegen, mit denen ich arbeite, wo das Wissen ein anderes ist. Und die darin auch gar keinen Mangel sehen, weil dieses Schulsystem, glaube ich, auch nach wie vor mit der letzteren Vergangenheit und Historie, die wir hatten, nicht genügend umgeht, aufklärt. Wichtig ist doch einfach nur, was ich festgestellt habe, an Jahreszahlen auch, die präsent sind. Wann war denn die Wende? Ich mache jetzt hier gerade das Dings. Da kommen doch schon manche ins Häkeln, manche jungen Menschen.
War das auch mit ein Grund, dass Sie gesagt haben, ich mache gerne auch einen Polizeiruf 110, der ja jetzt in Halle spielt? Gerade konnte man in der ARD den zweiten Teil sehen.
Auf jeden Fall, natürlich. Ich habe gerade Luft geholt, weil das ist nichts anderes, es ist nur ein anderer Ort. Es werden Geschichten erzählt, es werden ja zurzeit sehr, sehr viele Kriminalgeschichten erzählt im deutschen Fernsehen. Also das ist natürlich, eine kriminelle Handlung ist ja immer eine Grenzüberschreitung, und das ist ja immer ein Brennglas und ein Katalysator, eine Geschichte zu fördern, zu konzentrieren und auf den Punkt zu erzählen. Aber ein bisschen viel ist gerade im Moment.
Klaus Remft-Kombo, aus welcher Zeit stammt die Beziehung zu dieser Band? Schon ein bisschen her, nehme ich mal an.
Klaus Renft ist für mich EOS, erweiterte Oberschule, was heute Gymnasium ist. Das war unsere Hymne.
es wird sein, wenn's sein wird.
NDR Kultur à la carte mit Peter Kurz. Sie haben gerade gesagt, das war Ihre Hymne, wer die Rose ehrt, während der EOS.
Ja, das, ja, viel mehr ist da auch nicht zu sagen. Das ist,
also heute hören Sie sie nicht mehr zwingend?
Doch, ab und zu. Ja, doch, doch. Ja, es ist natürlich auch eine ostdeutsche Geschichte. Es geht um Aufbegehren, um sich neu, der Versuch, sich in der kommunistischen Gesellschaft damit auseinanderzusetzen, nach einer Neuorientierung zu suchen. Und das traf natürlich unseren Nerv absolut. Und das war eine der Gruppen, die nicht bereit waren, Zugeständnisse zu machen und dadurch auch verboten wurden. Es gab Ausreisen, es gab dann Alkoholismus, es gab Tod und Katastrophen. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, was einfach auch nur diese Band angeht, die so viel über diese Zeit erzählt, auch in ihren Liedern. Deshalb meinte ich, das war unsere Hymne. Dann.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie sich auch so in der Verantwortung sehen, bestimmte Dinge weiter zu geben, gerade vielleicht auch mit Hinblick auf dieses, ich sage es jetzt auch mal so in Tüdelchen, Wahljahr 2024. Also in der Gesellschaft ist ja doch einiges in Bewegung, wo man ja schon sich manchmal auch fragt, in welche Richtung treibt auch die Gesellschaft hier bei uns?
Ja, wir mit unserer Kunst können sowieso keine Revolution machen. Wir können ja nichts verändern. Wir können nur mahnen, aufzeigen. Ich stehe dem sehr hilflos gegenüber. Weil im Moment kann man ja nur beobachten. Es wiederholt sich eine Zeit. Es ist, die großen Parteien sind nicht mehr die kleinen, die spalten sich auf in kleinere.
Denken Sie da manchmal zurück an Babylon Berlin auch? 1929, also das ist ja die Zeit, in der die ersten
dieser Bogen, den haben wir immer gespannt und deshalb ist es ja auch, kam Babylon Berlin genau zum richtigen Zeitpunkt. Bin ich auch sehr froh darüber und genau das meine ich, genau den Bogen zu dieser Zeit. Ich stelle mir ja wirklich die Frage, ist es genug, was ich tue? Und was kann ich tun?
Aber trotzdem ist es ja so, dass es Ihnen auch bei der Auswahl der Projekte, die Sie machen. Also jetzt absolut. Vollkommen egal, in welchem Genre, also ob wir jetzt ins Theater gucken oder Film oder eben jetzt auch dieses Hörspiel. Es ist ja immer wichtig, dass es auch eine politische Grundierung hat. Und das ist ja zum Beispiel in Am Schlick auch die Frage, was haben wir geleistet als Generation? Wofür stehen wir? Was können wir weitergeben? Was passiert mit der Welt?
Da haben Sie absolut recht. Die Frage ist nur, also das, ich will es nur noch mal bestätigen, da haben Sie wirklich absolut recht. Wenn mir etwas politisch fragwürdig erscheint oder nicht mir nicht entgegenkommt, dass ich etwas erzähle, was ich nicht mag oder wozu ich nicht stehe. Das heißt ja nicht, dass ich nicht einen AfDler spielen würde, um etwas zu zeigen. Wenn ich damit etwas erreiche, dann möchte ich den auch spielen. Und dann spiele ich ihn auch so, dass man ihn verstehen kann. Und werde ihn als Spiel nicht verraten, also als Figur nicht verraten oder so. Meine Frage an mich ist, reicht das aus? Ist es das, was ich kann, mache und das ist gut so?
Können Sie, um jetzt nochmal auf Am Schlick zurückzukommen, den Weg, den die Figur Sascha Lüttich geht, nachvollziehen? Man könnte ja die Frage stellen, gibt es eine gewisse Zwangsläufigkeit im Tun oder haben wir auch an der einen oder anderen Stelle die Chance, etwas anders zu machen?
Würde ich jetzt alles so nehmen? Entschuldigung, ich habe nur keine wirkliche Frage daran gesehen. Nein, der Charakter, wenn er für mich nicht nachvollziehbar wäre, würde ich mich da nicht reinbegeben.
Und trotzdem muss man ja nicht automatisch gut finden, was die...
Nein, nee. Ich muss es nur begreifen, ich muss es verstehen. Und deshalb habe ich das mit dieses dumme Beispiel. Aber je weiter das manchmal weg ist, umso mehr Spaß macht es ja auch.
Sie meinen, je fremder Ihnen eine Figur ist, desto interessanter ist es.
Ja, es ist ja mehr Arbeit. Ich muss mich mehr damit auseinandersetzen. Es geht dann um Beglaubigen, um Verteidigen, ihn zu lieben, trotz allem. So. Und das sind mehr Widerstände, also für mich mehr Arbeit, also auch mehr Vergnügen.
Daran können wir teilhaben. In der ARD-Audiothek sind alle Folgen von Am Schlick zu hören. Mit Peter Kurt, Bjarne Mädel, Yvonne Junghi-Bohrmann, Charles Brauer, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, Samuel Weiß, Maike Knirsch, Mirko Kreibich und so weiter und so weiter. Peter Kurt, es ist schon deutlich geworden, Sie haben noch viele andere spannende Projekte in diesem Jahr. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank.
Da danke ich auch schön.
Mein Name ist Katja Weise und Sie können natürlich auch diese Sendung in der ARD-Audiothek hören oder unter ndr.de/kultur.